Lesezeichen. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie. Auf ERF Plus.
Gertraud Schöpflin träumt von einer großen Familie. Aber die Wiege bleibt leer. Sie und ihr Mann Hans-Peter leiden darunter, keinen Nachwuchs zu bekommen. Nach langem, vergeblichen Warten bewerben sie sich als Adoptiveltern. Wie sie schließlich doch noch eine große Familie geworden sind, das erfahren sie im Laufe dieser Lesezeichenreihe. Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Eine Badewanne voll Glück hat Gertraud Schöpflin ihr Buch genannt. Es ist im Brunnen Verlag erschienen. Es ist keine glatte Geschichte, die Gertraud Schöpflin in ihrem Buch erzählt. Zuerst das jahrelange Leiden unter Kinderlosigkeit, dann aufregende Adoptionen und Schwangerschaften mit Hindernissen. Die Autorin erlebt Schönes, aber auch Schweres. Offen erzählt sie von ihren Herausforderungen und Grenzerfahrungen. Der Buchtitel »Eine Badewanne voll Glück« zeigt also nur eine Seite der Medaille. Schon gleich zu Beginn deutet Gertraud Schöpflin ihre schwierigen Erlebnisse an. Die Journalistin und Lehrerin aus Baden-Württemberg liest nun selbst aus ihrem Buch.
Ich höre, wie die Gäste unten im Erdgeschoss in den Hausgang treten. Zum Glück hat irgendeiner die Haustüre geöffnet. Oh Schreck, der Wohnzimmertisch, der hat es auch nötig. Mein Lappen fährt über den Schmutzfilm, den Chips, Salzstangen, Nutellabrot und Popcorn in den letzten Tagen hinterlassen haben. Unbemerkt, versteht sich. So heimlich, wie die Packungen mit diesen Köstlichkeiten oft auch aus dem Schrank gewandert sind. Ich habe aufgehört, Fragen zu stellen wie: Wer hat die Merci aus dem Schrank geklaut? Sie waren eigentlich für die Klavierlehrerin bestimmt. Stets beteuern mir vier Unschuldsmienen nur: Ich war's nicht. Und der Hund scheidet aus. Er stibitzt nur Katzenfutter. Leider sind nicht alle Beispiele aus unserem Familienalltag so harmlos. Andere Vorfälle haben mich mehr als an meine Grenzen gebracht. Ich habe mir abgewöhnt, mich über alles aufzuregen. Ich bin Mutter und nicht Polizistin, sage ich mir, wenn ich den Schuldigen nicht finde. Das Gefühl, belogen zu werden, hat mich oft geschmerzt. Darum bleiben manche Fälle ungelöst. Es muss genügen, dass Gott den Überblick behält. Mit dem Geschirrtuch reibe ich das weiche Kiefernholz trocken. Dunkle Astlöcher geben der Maserung ihr unverwechselbares Aussehen. Das Holz ist glatt und makellos. Das war nicht immer so. Es gab Zeiten, da sah dieser Tisch aus wie eine Werkbank. Tiefe Rillen hatten Gabeln, Scheren und andere spitze Gegenstände in dieses Holz gegraben. Nicht allein in das Holz. Ordentliche Schrammen hat auch unser Idealismus im Lauf der Jahre abbekommen. Der Tisch war nicht verkratzt gewesen, als ich ihn mitgeheiratet habe. Zu diesem Möbelstück gehörte ein Mann, der meine Träume mit mir teilte, Hans-Peter. Wir wollten eine Familie gründen und glücklich sein, wie andere auch. Das mit der Familie ließ jedoch jahrelang auf sich warten. Und das mit dem Glück, das ist eine Geschichte für sich. Auf jeden Fall kam der Tag, an dem mir dieser Wohnzimmertisch reif für den Sperrmüll erschien. Ich will keine Werkbank zwischen Sofa und Sessel, so lautete meine Begründung für den Abschied. Ich wollte mich nicht nur von diesem Möbelstück aus Kiefernholz trennen, das es in jedem Abholbereich eines Mitnahmemarktes gab. Auch all die schmerzhaften Erinnerungen wollte ich loshaben, die mit den Furchen im Holz und den geschundenen Ecken verbunden waren. Die wenigsten Kratzer hatte der ganz normale Alltag diesem Tisch zugefügt. Mutwillig hatten kleine Hände aus Zorn und Eifersucht darin Spuren hinterlassen. Und nicht nur in diesem Tisch. So manches erinnert uns bis heute an die schmerzhaften Kerben unseres Familienabenteuers. Anfangs hatten mein Mann und ich allein an diesem Tisch gesessen. 8 Jahre warteten wir darauf, dass sich unser Leben mit Kindern füllen würde. Anfangs träumten wir davon, zuletzt weinten wir darum. Wir hatten nur 2 Katzen. »Gib ihnen Kinder statt Katzen«, beteten Freunde für uns. Dann geschah das Wunder. Wir wurden vom Ehepaar zu einer Familie. Innerhalb von 9 Jahren veränderte sich unser Familienstand von kinderlos zu kinderreich. Eines nach dem anderen scharte sich um den Tisch. Jede Ankunft war ein Fest. Doch auch Wunder gehen nicht spurlos an uns vorüber. Dieser kleine Tisch bekam alles mit und vieles ab. Nach einem Umzug erschien mir seine Zeit abgelaufen. Ich sah mich in einem Möbelhaus bereits nach einem neuen um. Aber mein ältester Sohn, damals ein Teenager, bettelte um Gnade. »Gib ihn mir, ich repariere ihn dir!« Zuerst wollte ich dem Jungen und dem Tisch keine Chance geben. »Nein, danke. Im Wohnzimmer will ich etwas Schönes haben.« Der Halbwüchsige blieb hartnäckig. Mein Mann meinte, ich könnte ihm doch den alten Tisch zum Werkeln überlassen. So wie unsere Söhne auch alte Radios und Rührgeräte auseinanderbauen durften. In Ordnung. Kurz vor dem Sperrmüll hat man nichts mehr zu verlieren. Und der neue Tisch war ja schon ausgesucht. Unser Ältester nahm das Ding mit in die Werkstatt. Ein paar Stunden später schleppte er ihn wieder zurück. »Und?« Mit einem triumphierenden Blick hiefte er ihn wieder an seinen alten Platz. Ich traute meinen Augen kaum. Meine Hand fuhr über die Platte. Frisch geschliffen fühlte sich das Holz an wie Samt, weich und unversehrt. Ich hatte die Maserung noch nie so wahrgenommen. Ein neuer Tisch stand vor mir, in geheilter Schönheit. All die Furchen und Kratzer der vergangenen Jahre, sie waren verschwunden. Nur der Lack war ab, endgültig. Bis heute steht der Holztisch bei uns im Wohnzimmer in der Sofaecke. Ich gebe ihn nicht mehr her. Für mich ist er ein Schmuckstück. Er ist ein Sinnbild geworden für die Wunden und die Heilung, die wir erlebten, für die Höhen und Tiefen unserer Geschichte. Du willst sie hören? Setz dich gern mit an den Tisch. Schon vor der Ehe hatten wir uns ausgemalt, wie schön es sein würde, eine große Familie zu haben. »Ich will, dass du der Vater meiner Kinder wirst«, hatte ich Hans-Peter nach seinem Heiratsantrag in einem Park ins Ohr geflüstert. Doch meine Hoffnung, so wie einst meine frisch verheiratete Mutter, schneller schwanger zu werden als aufgeklärt zu sein, erfüllte sich nicht. Jeder Zyklus endete mit der gleichen Enttäuschung, die auch noch körperlich schmerzhaft war. »Du musst deinen Lebensstil ändern. Dein Job ist zu stressig«, riet man mir. Mein Leben damals pulsierte. Meine Tätigkeit bei einer Tageszeitung war anstrengend und schön zugleich. Eigentlich liebte ich dieses pralle Leben. Doch ich beschloss, ein Studium zu beginnen. Ich schrieb mich bei der Pädagogischen Hochschule ein, in der Hoffnung, schwanger zu werden. Lehrerin zu werden, war nicht unbedingt mein Ziel. Aber Mutter wollte ich werden, um jeden Preis. Auch neugierige Zeitgenossen begannen, bei dem inzwischen länger verheirateten Paar langsam nachzuhaken. »Wollt ihr eigentlich keine Kinder?« So kamen mit der Zeit die ersten Anfragen. Nicht jedem wollte ich diese Frage beantworten. Es ermüdete, mich immer wieder zu rechtfertigen. »Das steht dir aber gut«, bekam ich zu hören, wenn ich es wagte, ein Kleinkind von Bekannten hochzunehmen. Um Kommentare zu vermeiden, gewöhnte ich es mir ab und mied die Nähe zu kleinen Kindern. Zum Glück gab es Orte, an denen wir ehrlich sein konnten. In unserer Kirchengemeinde, besonders in unserem Hauskreis, fanden wir Freunde, die uns ernst nahmen, uns zuhörten und für uns beteten. Auch wenn sie in einem Fall sogar mit dem Gegenteil zu kämpfen hatten. Sie erwarteten ein ungeplantes Kind und hatten an ihrer Situation genauso zu knabbern wie wir an unserer Not. Unseren Verwandten waren wir dankbar, dass sie uns nie unter Druck gesetzt haben, obwohl es sich Hans Peters betagte Eltern sicher gewünscht hätten, Enkel zu erleben. Aber sie gehörten zu einer Generation, die solche Themen nicht ansprach. Hans Peters Vater starb, ohne je einen Enkel gesehen zu haben. Mein Mann wurde daraufhin viele Wochen krank. Aus Trauer und Enttäuschung, weil die Wiege leer blieb, wurden Depression und Hoffnungslosigkeit. Jeden Sonntagnachmittag, wenn wir Zeit zum Nachdenken hatten, tat sich vor mir ein großes, schwarzes Loch auf und ich versank darin. Ohne die Perspektive, ein Kind zu haben, kam mir mein Leben sinnlos vor. Ich fühlte mich wertlos, im Kern getroffen in meiner Identität als Frau. Diese Trauer hatte mich im Griff und war mit dem Verstand nicht zu bezwingen. Hans Peter stand hilflos daneben. Auch er trauerte. Aber er drückte es anders aus. Er wünschte sich sehnlichst ein Mädchen mit Locken. Doch er sprach selten von seinen Träumen. Auch er vergoss Tränen, aber meist im Stillen und allein. Sein Körper begann stattdessen in Krankheitssymptomen zu zeigen, was seiner Seele schwerfiel, in Worte zu fassen. Wir träumten von dem, was wir gerne mit unseren Kindern unternommen hätten. Aber was will ein Paar allein in einem Zoo oder Freizeitpark? Wir fühlten uns an solchen Ausflugszielen für Familien umso einsamer. Es nervte mich, aber alles Lebensglück schien an der Erfüllung dieses einen Herzenswunsches zu hängen. Wie schön wäre es, wenn... Diese Gefühle holten uns immer wieder ein. Ein Leben ohne Kinder schien uns einfach unvorstellbar. Also quälten wir uns weiter. Längst bestimmte der Terminkalender die Zeiten unserer Intimität. Wir begannen, einen Frauenarzt ins Vertrauen zu ziehen. Er optimierte den Blick auf die fruchtbaren Tage weiter, per Medikamente und Ultraschall. Ich war es bald leid, die reifenden Eizellen am Bildschirm zu beobachten. Die Follikel wurden vermessen, damit der Arzt den Zeitpunkt bestimmen konnte, wann wir aktiv werden sollten. Doch was half es mir, ein unbefruchtetes Ei zu beobachten? Es ermüdete mich, Monat für Monat vergeblich zu hoffen. Auch Hoffnung kann zur Qual werden. Ich wünschte, diesen Herzenswunsch aus mir herausschneiden zu können und beneidete kinderlose Ehepaare, die sich offensichtlich zufrieden anderen Lebensaufgaben zugewandt hatten. Doch wir fanden keinen Ausweg aus dem dunklen Tal und keine Abkürzung durch diese Trauer. Bin ich verurteilt zu hoffen? Im vierwöchigen Rhythmus, jahrelang? Wann werden wir dieses Thema endlich weglegen können? Es gab keine Ursache für unsere Kinderlosigkeit, die uns das Thema aus der Hand genommen hätte. Die medizinischen Untersuchungen verliefen ergebnislos, wie bei vielen unfruchtbaren Paaren. »Ihr seid ja noch jung«, hörten wir oft. »Das kommt schon noch. Habt Geduld.« Doch es tröstete uns mit den Jahren immer weniger. Die biologische Uhr tickte. Mir als Frau war das schmerzlich bewusst. Die Fruchtbarkeit nimmt ab einem Alter von etwa 30 Jahren immer mehr ab. Solche wissenschaftlichen Studien beruhigten mich nicht gerade. Mit jeder Enttäuschung, Zyklus für Zyklus, wuchs in mir mein Groll auf Gott. Warum schenkte er uns kein Kind? Er konnte uns doch den erbetenen Nachwuchs schenken. Wir hatten bereits sein Eingreifen und Reden erlebt. Warum reagierte er nicht und erfüllte unseren Herzenswunsch? Wir versuchten, uns auf andere Lebensaufgaben zu konzentrieren, Themen anzupacken, die man nur ohne Kinder angehen konnte. Halbherzig ließ ich mich darauf ein. Mir blieb ja keine andere Wahl. Ich gab mir einen Ruck und meldete mich für die Zeit meines restlichen Urlaubs zur Mitarbeit in einem Hilfsprojekt in Albanien an. Das einst gegen den Westen streng abgeriegelte Land hatte damals gerade seine Grenzen geöffnet. Mit einem Team christlich motivierter junger Leute stieg ich in einen Lastwagen voller Hilfsgüter in Richtung Südeuropa. Ich wollte meine Sehnsucht vergessen. Ich wollte ein sinnvolles Leben jenseits des Kinderwunsches suchen. Doch das Thema schlich mir nach. In den Bergen Albaniens holte es mich ein, und zwar völlig anders als erwartet.
Gertrud Schöpflin nimmt an einem Hilfseinsatz in Albanien teil. Ihre Reise führt sie in ein abgelegenes Krankenhaus in den Bergen. Hier sollen sie ein Baby abholen, das als Adoptivkind nach Norwegen vermittelt wird. Eine 70-jährige Holländerin, die ihren Lebensabend in Albanien verbringt, soll das Kind in Empfang nehmen. Aber den Krankenschwestern fällt es schwer, sich von dem kleinen Jungen zu trennen. Die holländische Oma wartet geduldig. Schließlich ergreift Gertraud die Initiative und nimmt das Kind auf den Arm.
Der ganze Ort scheint in der Eingangshalle des Hospitals zusammenzulaufen. Wir Frauen stehen umringt in der Menge. Mit dem Baby. Alle Albanerinnen um uns herum lächeln mich neugierig und mit glänzenden Augen an. »Mama, Mama«, tuscheln sie. Nur ein alter, hagerer Mann schreit mit verzerrter Miene, »Hast du das Baby adoptiert?« Immer wieder hackt er mit dieser Frage in gebrochenem Englisch auf uns ein. Ich drücke das Kind an mich und ziehe es vor, kein Englisch zu verstehen, bis die erlösenden Fahrzeuge vorfahren und wir so schnell wie möglich verschwinden können. Ich halte den kleinen Jungen die ganze Fahrt über auf dem Arm. Die Oma sitzt neben mir. Erst in Tirana übergebe ich ihr den kleinen, mit den dunklen Knopfaugen schweren Herzens. Ich habe mich in den Wurm verliebt. Unsterblich. Mit diesem Erlebnis im Herzen komme ich nach dem zweiwöchigen Einsatz zurück zu meinem Mann. Er ist offen für die Idee einer Adoption, doch nicht zu diesem Zeitpunkt. Er wünscht sich, zuerst eigene Kinder zu haben. Außerdem ist es für Deutsche juristisch unmöglich, in Albanien ein Kind zu adoptieren. Diese Tür war somit für uns verschlossen. Weil mich das Land und seine Menschen so bewegt haben, nahmen wir im nächsten Sommer noch einmal gemeinsam an einem Hilfseinsatz in Albanien teil. Als ich von der Reise heimkehrte, blieb zum erwarteten Zeitpunkt meine Periode aus. Ich begann heiß zu hoffen. Hatte Gott unseren Eifer belohnt? Aber der Schwangerschaftstest war negativ und kurz darauf bestätigte mein Körper das Ergebnis. Ich war am Boden zerstört. Ach, der Herr hat mich im Stich gelassen. Er hat mich längst vergessen. An diesem Tiefpunkt stieß ich auf die Worte einer Bibelstelle in Jesaja Kapitel 49, Vers 14. Ich wunderte mich, dass mein Gefühl dort so genau beschrieben war, und löste mich in Tränen auf. Immer wieder las ich die folgenden Zeilen. Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Ich jedenfalls konnte meinen Kinderwunsch nicht verdrängen. Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Galt dieses Versprechen Gottes etwa mir persönlich? Ein paar Zeilen weiter unten wurden meine Augen noch größer. Die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden noch vor deinen Ohren sagen, der Raum ist mir zu eng, mach mir Platz, dass ich wohnen kann. Da wirst du in deinem Herzen sagen, wer hat mir diese geboren? Ich war doch der Kinder beraubt und unfruchtbar. Ich konnte es kaum fassen, was ich da im Buch des Propheten Jesaja las. Sollte das für uns gelten? Immer wieder baten Hans-Peter und ich andere Christen, für uns zu beten. Ein Gastprediger aus Israel machte uns nach einem gemeinsamen Gebet Hoffnung. »In einem Jahr werdet ihr ein Baby haben«, meinte er zuversichtlich. Doch der Tiefpunkt meiner Enttäuschung über Gott und seine Zusagen war ein Jahr später erreicht. Mein Mutterleib war leer, genauso wie mein Herz und mein Glaube. Ich war sauer auf Gott. Du elende, sturmbewegte, ungetröstete, wieder fühlte ich mich ertappt durch ein Bibelwort, dieses Mal in Jesaja Kapitel 54, Vers 11. Siehe, ich lege deine Grundmauern mit Saphiren. Ich mache deine Zinnen aus Rubinen und deine Tore aus Karfunkeln und deine ganze Einfassung aus Edelsteinen. Ich hörte in diesen Worten leise Gottes Stimme. Es klang so, als wollte er in meinem Leben einen Palast bauen. Doch er war erst beim Fundament. War er etwa bei uns am Werk? Hatte er in allem die Kontrolle? Ich fuhr einige Zeit danach mit einer Gruppe von Südafrikanerinnen durch Straßburg. Unsere Gemeinde, die auf deutscher Seite nahe der französischen Grenze lag, hatte Besuch von einer Gruppe von Fürbittern. Man hatte mich gebeten, mit den weit gereisten Gästen eine kleine Sightseeing-Tour zu machen. Ich zeigte den Damen das Münster auf der anderen Seite des Rheins. Das Gespräch kommt im Auto auf die Frage, die mich am meisten bewegt. Wollt ihr keine Kinder? Doch, wir warten und beten seit Jahren. Aber es geschieht nichts. Die drei Frauen schweigen. Keine Bemerkungen wie, ach, das kommt schon noch, oder habt Geduld, das wird schon. Während wir den Autos mit den französischen Kennzeichen folgen, wage ich es, mich zu öffnen. Ich erzähle von unserer Trauer über den unerfüllten Herzenswunsch und von meiner Enttäuschung über Gott. »I feel you have a crying womb«, sagt plötzlich eine der Frauen hinter mir. Ihre Worte berühren mich. So hat es noch nie jemand ausgedrückt. Ich habe den Eindruck, du hast einen weinenden Mutterleib. Ich würde gerne Trost hineinsprechen. Sie tat es während einer Gebetszeit in unserer Gemeinde. Sie sprach Trost in meinen Crying Womb. Es war völlig undramatisch. Aber Gott umhüllte mich mit Trost. Ich kam zur Ruhe und in mir begann ein Wandel. Irgendwann bemerkte ich es. Ich las in der Schöpfungsgeschichte, im ersten Buch Mose am Anfang der Bibel, »Seid fruchtbar und mehret euch.« Dabei stellte ich fest, diese tiefe Sehnsucht, ein Kind zu haben, kommt von Gott. Ich bin nicht überdreht oder hysterisch. Ich bin ganz normal, wenn ich mir Kinder wünsche. Nach meiner Überzeugung gilt das auch für den Wunsch nach einem Ehepartner. Und das Beste ist, Es ist Gottes Wille für mich, für uns. Diese Erkenntnis hat mich beflügelt. Gott ist auf meiner Seite. Er will, dass ein Ehepaar fruchtbar ist. Er ist nicht mein Gegner in dieser Herzensangelegenheit. Er ist nicht der, der mir das Kind vorenthält. Nein, er steht auf meiner Seite und kämpft mit mir. Was immer dem auch entgegenstehen mag, er ist auf meiner Seite. Er ist für mich. Dieser einfache Satz hat alles verändert. Wenn Gott für mich ist, was kann gegen mich sein? So ähnlich heißt es im Römerbrief Kapitel 8, Vers 31. In diesem Gedanken kam ich zur Ruhe. Ich konnte loslassen, was innerlich an mir zerrte. Du brauchst mir kein Kind zu schenken, damit ich dich mehr liebe, Herr, sagte ich in dieser Phase zu Gott. Ich will dich jetzt und hier lieben mit meiner ganzen Kraft, egal ob ich jemals ein Baby haben werde oder nicht. Ein Kind wird zwischen uns beiden nichts verändern.
Gertraud Schöpflin las aus ihrem Buch Eine Badewanne voll Glück. Im ersten Teil ihres persönlichen Berichts schildert die Autorin, was ihr als kinderlose Ehefrau eine neue Perspektive geschenkt hat. Ihr Wunschtraum von einer großen Familie ist später doch noch in Erfüllung gegangen. Heute haben Gertraud und Hans-Peter Schöpflin 4 Jungs im Alter von 12 bis 21 Jahren. Der Älteste ist bereits verheiratet. Alle Kinder haben zugestimmt, dass ihre Mutter die Familiengeschichte aufschreibt und auch von den problematischen Zeiten erzählt. Ungeschminkt berichtet Gertraud Schöpflin von ihren Herausforderungen und offenen Fragen. Das Buch »Eine Badewanne voll Glück« ist im Brunnen Verlag erschienen, hat rund 170 Seiten und kostet 15 Euro. Es ist in unserem Online-Shop erhältlich. Alle Infos zur Sendung, auch ein Gespräch mit der Autorin, finden Sie auf erf.de/lesezeichen. Wie Gertraud und Hans-Peter Schöpflin ihre beiden Adoptivkinder bekommen haben, das erfahren Sie morgen um die gleiche Zeit. Wenn Sie mögen, bis dahin, tschüss, sagt Simone Nickel.